ARD.
Dabei muss ich vorausschicken, dass die Lage auf der ganzen Welt eine außerordentlich gespannte ist.
26. November 1885. Geburtstag des deutschen Politikers und Reichskanzlers Heinrich Brüning.
Es wird auch unser Bemühen sein, den Brotpreis so zu halten, wie er jetzt festgesetzt ist.
80 Minuten Kanzlerrede plus Debatte, aufgenommen mit 3 Mikrofonen auf 19 Schallplatten.
Wir sind in der Lage, dafür zu sorgen, dass der Getreidepreis nicht über ein Maß hinaussteigt, wie es jetzt festgelegt worden ist.
Am 25. Februar 1932 geht Heinrich Brüning in die Geschichte ein. Als Redner bei der ersten Sitzung des Deutschen Reichstags, die im Rundfunk übertragen wird. Minister haben schon früher im Radio gesprochen, aber die Übertragung einer Reichstagssitzung, das ist neu. Die Hörer staunen und die Parlamentarier auch. Wussten sie doch nicht einmal, dass ihre Sitzung aufgezeichnet und zeitversetzt gesendet wird. Das aber war wohl ihr kleinstes Problem im letzten Jahr der Weimarer Republik. Es gibt andere.
Weltwirtschaftskrise.
Inflation.
Leere Staatskassen.
Massenarbeitslosigkeit.
Und Gewalt auf den Straßen. Immer wieder gibt es Tote.
Und natürlich die Kriegsentschädigungszahlungen an die Alliierten, die sogenannten Reparationen, zu denen sich Deutschland verpflichtet hatte.
Meine Damen und Herren, die Reparationsfrage ist selbstverständlich nicht die einzige Frage, die zu einer Behebung der Weltwirtschaftskrise von maßgebender Bedeutung ist.
3 Monate später ist Heinrich Brüning nicht mehr Reichskanzler. Seine 2 Nachfolger werden den Weg von einer Demokratie zu einer Diktatur noch schneller beschreiten. Das weiß 1932 noch niemand. Manche ahnen es. Und manche tun alles, um genau auf diesem Weg noch schneller voranzukommen. Wie auf einer Autobahn. Heinrich Brüning träumt von einer parlamentarisch kontrollierten Monarchie mit verfassungsmäßig garantierten Grundrechten und einem starken Mann auf einem Thron. Heinrich Brüning wird am 26. November 1885 im westfälischen Münster geboren, als Sohn eines Essigfabrikanten und Weinhändlers. Brüning meldet sich, trotz körperlicher Schwächen und Kurzsichtigkeit, freiwillig an die Front. 1914, da ist er 29 Jahre alt. Er tut es für Volk, Reich und Kaiser. Brüning wird an der Westfront eingesetzt, um dort eine Scharfschützenabteilung zu kommandieren. Der Kriegsalltag kennt nur kurze Verschnaufpausen, die die Soldaten nutzen, um die Gewehre gegen Sägen und Äxte zu tauschen.
Wie wilde Jungens macht es uns Spaß, die ältesten Bäume umzulegen und dabei die, vom Wache stehen und im Unterstande liegen, steifen Glieder zu üben.
So erinnert sich Heinrich Brüning 1935 an seine Kriegszeit. Die Verschnaufpausen im Wald sind kurz. Wegen mehrerer Verwundungen kann Brüning nicht gemeinsam mit seinen Soldaten Baumstämme wegtragen.
Schon klatschten die Schrapnellkugeln. Die Leute konnten sich nicht ducken. Ich schämte mich, es zu tun. Wir warfen das Holz in der Reservestellung hin. Es waren 2 gefallen. Muster auf Posten. Die sichtbare Lebensgefahr klärte die Seele.
Heinrich Brüning erhält das Eiserne Kreuz 2. und 1. Klasse und ist nach Kriegsende Leutnant der Reserve.
Weder früher noch später in meinem Leben habe ich etwas Gleiches an gegenseitigem Vertrauen, unabhängiger Gesinnung, Anpassungsfähigkeit, Humor und Selbstaufopferung erlebt.
Der kleine Leutnant, der war der beste Reiter und alle Herzen, sie flogen ihm gleich zu.
Ein verlorener Krieg, alles sinnlos. Was bleibt? Der Versuch, die Kriegszeit zu einer heroischen Zeit zu verklären.
Pflichtbewusstsein.
Kameradschaft.
Volksgemeinschaft des Schützengrabens.
Opferwillen.
Disziplin und Verantwortung.
Leeres Pathos, um nicht über die Gräuel und die Sinnlosigkeit eines Krieges sprechen zu müssen. So blickt auch Heinrich Brüning auf den Krieg zurück und ist damit nicht allein. Menschen können sich vieles schönreden. Die ungeschminkte Seite des Krieges wird erst 1928 in einem Roman von Erich Maria Remarque beschrieben. Im Westen nichts Neues.
In den Ästen hängen Tote. Ein nackter Soldat hängt in einer Stammgabelung. Nur eine Hälfte sitzt von ihm dort oben. Ein Oberkörper, dem die Beine fehlen. Dort hängen Uniformfetzen allein. Anderswo klebt blutiger Brei, der einmal menschliche Glieder war.
1918 ist der Krieg vorbei. Aber wie vorbei kann ein Krieg schon sein? Trümmer, Narben, Elend, Trauer kommen zum Vorschein. Und nicht selten sozialer Abstieg. Uniform passé.
Uniform passé, Liebchen sagt adieu, schöne Welt, du gingst in Franken.
Die goldenen Zwanziger sind wie eine Fahrt mit der Achterbahn. Auf den davongejagten Kaiser folgen viele neue demokratische Reformen. Arbeitstage betragen fortan nur noch 8 Stunden, die Zensur wird abgeschafft und das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Kunst und Kultur holen nach, was ihnen in der Monarchie verboten war. Doch es geht vorwärts und rückwärts zugleich. Die Freude über neue Freiheiten ist nicht ungeteilt. Diejenigen, die durch das Ende der Monarchie Privilegien verlieren, wollen sich damit nicht einfach abfinden. Und dann sind da noch jene, die ihre Verantwortung für den verlorenen Krieg anderen aufbürden wollen. Einer von ihnen heißt Hindenburg.
Schöner Gigolo, armer Gigolo, denke nicht mehr an die Zeiten.
Die neue Demokratie steht vor großen Herausforderungen. Die Soldaten, deren Alltag 4 Jahre lang aus Krieg bestand, müssen wieder in die Gesellschaft integriert werden. Das soziale Elend muss bekämpft werden. Die Demokratie muss lernen, sich zu verteidigen. So beginnt der erste Versuch einer deutschen Demokratie. Die Weimarer Republik, die allen etwas bieten will, um das Land zu einen und gemeinsam neue Wege zu beschreiten. Weimar soll eine Referenz für die neue Republik werden. Als kulturelles Zentrum, als Ort der Aufklärung und des Idealismus. Und weil die Nationalversammlung, die die Verfassung erarbeitet, dort in Ruhe arbeiten will. Es gibt Unruhen überall im Land. Der Kapp-Putsch, der von Teilen der Reichswehr unterstützt wird. Paramilitärische Gruppen, die gegeneinander kämpfen. In Bayern wird Ministerpräsident Kurt Eisner ermordet. Und die andere Seite, Kunst und Kultur blühen auf. Heinrich Brüning beginnt derweil seine politische Karriere.
Warum stürme ich seit 1914 durchs Leben? Immer kämpfend, fast ohne Vergnügen, oft sehr einsam. Statt mich glücklich zu verheiraten und mich nicht täglich um das Schicksal meines Landes zu sorgen. Ich weiß, dass diese Gedanken feige sind, aber jetzt brechen sie manchmal aus.
1919 wird er persönlicher Referent des preußischen Wohlfahrtsministers und bald Geschäftsführer des Christlichen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Für die Zentrumspartei wird er in den Reichstag gewählt und schließlich Fraktionsvorsitzender. Zentrum, die Partei für christlich-nationale Politik, katholisch geprägt. Und es ist die Partei, deren Abgeordnete später für Hitlers Ermächtigungsgesetz stimmen werden. Alle, ohne Ausnahme. Jena, Karl-Zeiss-Straße. Professor Michael Dreyer sitzt vor dem Rechner in seinem Arbeitszimmer an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist außerplanmäßiger Professor für politische Theorie und Ideengeschichte und Vorsitzender des Vereins Weimarer Republik.
Die Verfassung gab dem Reichspräsidenten nun mal die Möglichkeit, Reichskanzler nach Belieben zu ernennen und zu entlassen. Und davon hat Hindenburg 32 dann Gebrauch gemacht.
Demokratie in einfachen Zeiten wirkt leicht. Krisenzeiten stellen höhere Anforderungen an die Demokratie und an die, die an die Hebel der Macht gewählt wurden. Was sind Ihre Werte? Geht es Ihnen um das eigene Ego oder denken Sie an das Gemeinwohl? Und wie wichtig ist Ihnen die Demokratie überhaupt? Fragen, die sich stellen, als der erste Reichspräsident Friedrich Ebert stirbt. Sein Nachfolger wird Paul von Hindenburg, mitverantwortlich für die militärische Niederlage im Ersten Weltkrieg. Doch statt über seine Fehler zu reden, erfindet er eine Verschwörungserzählung. Deutschland habe den Krieg verloren, weil der Feind im Inneren saß, die sogenannte Dolchstoßlegende. Hindenburg, ein alter, eitler und eher auf eigene Vorteile bedachter Mann, voller Standesdünkel und einer, der obendrein die Demokratie wieder abschaffen will. Der Demokratiefeind als Staatsoberhaupt in der Demokratie. Die Reichskanzler kommen und gehen, manche von ihnen mehrfach. Und die Staatskasse, sie leert sich über Nacht. Der Demokratie wird keine Zeit gegeben. Die Politik offenbart, wie im Land alte gegen neue Kräfte kämpfen. Liberale gegen Radikale. Je komplexer die Probleme, umso größer die Sehnsucht nach schlichten Lösungen. Und die mächtigen Konzerne sehen keinen Grund, die Demokratie zu stützen. Der Politikwissenschaftler Michael Dreyer.
Ein guter Teil der Eliten sind demokratiefeindlich. Einen erheblichen Prozentsatz an Leuten, die dem Staat, dem sie dienen sollen oder in dem sie operieren, grundsätzlich feindlich gegenüberstehen.
Brüning macht offenbar auf sich aufmerksam, als Chef der Zentrums-Reichstagsfraktion. Eine Regierung nach der anderen zerbricht, die Wahlergebnisse ermöglichen keine Stabilität mehr. Die NSDAP, die Partei Hitlers, drängt an die Macht. Sie spielt auf Zeit. Ihre Abgeordneten gehen keine Kompromisse ein. Sie wollen die ganze Macht. Brüning war Reichskanzler von Gnaden Hindenburgs. Er hat keine eigene parlamentarische Mehrheit. Er liebäugelt tatsächlich mit der Wiedereinführung der Monarchie. Vielleicht auch als Gegengewicht zu den Nationalsozialisten. Professor Michael Dreyer.
Auch daraus ist nichts geworden. Also er ist schon, sagen wir mal, auf dem rechten äußeren Rand des demokratischen Spektrums, aber gehört noch zum demokratischen Spektrum. Und das ist ein riesiger Kontrast zu seinen beiden Nachfolgern, vom dritten Nachfolger ganz zu schweigen. Aber Papen und Schleicher und Hindenburg sind geschworene Feinde der Weimarer Republik. Und das ist Brüning eben nicht.
Sparen um jeden Preis. Kaum staatliche Konjunkturprogramme oder Investitionen. Der Reichstag selbst hat nur noch wenig zu sagen, da Brüning mit Notverordnungen regiert und sich dabei auf Reichspräsident von Hindenburg beruft. Das schwächt das Vertrauen in die Demokratie. Und der Wirtschaftskrise ist so auch nicht beizukommen. Im Gegenteil. Der Staat hat keinen Handlungsspielraum mehr. Über 6 Millionen Arbeitslose, sinkendes Realeinkommen, steigende Kriminalität und immer mehr Menschen, die obdachlos werden. Wer verzweifelt ist, lässt sich schnelle und einfache Lösungen versprechen und freut sich, wenn es Sündenböcke für komplexe Probleme gibt. In dieser Situation gibt es einige, die es nicht abwarten können, dass Brüning als Reichskanzler abgelöst wird.
Brüning wird von unserer Presse und Propaganda auf das Schärfste attackiert. Er muss fallen, koste es, was es wolle. Die geheime Aktion gegen ihn geht unentwegt weiter. Er ist bereits vollkommen isoliert.
Schreibt jemand in sein Tagebuch, der noch sehr unrühmlich in die Geschichte eingehen wird. Josef Goebbels. Und?
In dieser Woche noch werden wir für 200.000 Reichsmark Propagandamaterial hinauspfeffern. Brünings Rede im Reichstag wird durch Rundfunk verbreitet. Das ist keine Propaganda für ihn.
Der Gegenwind wird zu stark. Im Mai 1932 muss Brüning zurücktreten. Er verlässt Deutschland. Vielleicht hatte Brüning keine Chance, den Marsch in eine Diktatur aufzuhalten. Hat er es versucht? Welchen Handlungsspielraum hatte er? Für die Historiker ist er als eine ambivalente Figur in die Geschichte eingegangen. Heinrich Brüning stirbt 1970 in den USA und wird in seiner Geburtsstadt Münster beigesetzt. Selbstkritik ist von ihm nicht überliefert, auch nicht in seiner Autobiografie, die wenige Monate nach seinem Tod erscheint.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Thomas Klug. Redaktion Christoph Tiegel und Sefa Inci Suvak. Nächste Folge über August Engelhardt, Gründer des Sonnenordens.